We are a family, and I think it's our power. That's it.
Von der ersten ausgespielt, Manuel Neuer ist weit entfernt und Frimpong. Nein, Jeremy Frimpong 3:0. Ich glaube es nicht.
Es gibt keine Gründe to be praised. Es gibt nur Zeit zu zeigen, was wir können tun.
So tricky, so very, very tricky. Oh my goodness, what great footwork! And that's a marvelous goal! Florian Wirtz!
Oh, it's beautifully done. Florian Wirtz, brilliant! Oh, super! What a goal!
And Wirtz, oh my goodness! What a pass for Wirtz, who's never scored a senior hat-trick. He has now. Extraordinary. No questions asked of their boy wonder.
Hallo Bayern 04 Fans, ich bin Flo Wirtz. Ich freue mich hier zu sein, mit euch noch eine schöne Saison zu haben und alle Ziele zu erreichen und ein paar Titel noch zu gewinnen.
Vor etwas mehr als 3,5 Jahren, kurz vor Weihnachten 21, unterschrieb Flo seinen ersten Profivertrag beim Bayer.
Ja, der Vertrag gibt einem als jungen Spieler auch nochmal ein bisschen Selbstbewusstsein. Ja, einfach dadurch, dass man sich jetzt mehr als Profi fühlen kann, das Vertrauen auch vom Verein bekommt, dass man das auf einen gesetzt wird und ja, das gibt einfach ein gutes Gefühl.
Knapp ein Jahr zuvor, im Winter 2020, war er vom 1. FC Köln zur Werkself gewechselt. Theoretisch noch ein B-Jugendspieler. Doch für den Nachwuchs war er nicht lange vorgesehen. Nach nur 3,5 Monaten unterm Kreuz debütierte er im Mai 2020 gegen Werder Bremen bei den Profis. Mit 17 Jahren und 15 Tagen der jüngste Bundesliga-Profi zu diesem Zeitpunkt. Nicht mal zwei Wochen später schoss er sein erstes Tor. Es ist das erste Spiel nach der Corona-Pause. 2,5 Monate ohne Bundesliga. In der spielfreien Zeit hat sich Flo auf seinem alten Jugendplatz fit gehalten. Beim SV Grün-Weiß Brauweiler. 25 Kilometer von der Bayer Arena entfernt.
Ja, das ist so der erste Ort, an dem ich so richtig Spaß hatte, Fußball zu spielen.
Auch wenn es nicht immer ganz legal war.
Der Platz ist ja eigentlich immer zu. Und wir wollten dann nicht über den Zaun klettern. Und der Platz ist halt an einer Stelle offen. Und da ist halt so ein unoffizieller Eingang, den wir manchmal benutzen.
Die Anführungszeichen bei offiziell muss man sich denken. Aber Corona und der Profifußball sind nicht die einzigen Stressfaktoren in Flohs Leben. Bis Mai 21 steckt er auch noch mitten im Abi-Stress.
Ja, also mit dieser Doppelbelastung ist schon eine Herausforderung, weil gerade die schulischen Sachen, also die Klausuren jetzt, die Abi-Klausuren, halt mental auch sehr anstrengend sind. Aber das Training und die Spiele geben mir eigentlich so ein bisschen, die nehmen da so ein bisschen Druck raus und geben mir ein bisschen Ablenkung und deswegen ist das eigentlich auch ein guter Ausgleich dazu, dass ich jetzt so viel Stress auch in der Schule habe.
Es ist schon bezeichnend für Flo und sein Spiel, dass die Bundesliga für ihn ein angenehmer Ausgleich zum Abi-Stress ist. Profifußball für die Work-Life-Balance. 3 Jahre später ist er deutscher Meister und hat erst kürzlich das schnellste Tor in der Geschichte der Nationalmannschaft gemacht.
So time is rapidly running out to fine-tune preparations ahead of a huge summer. Here's the chance right from the start for Germany. Incredible. Florian Wirtz has scored inside the opening 10 seconds.
Nicht leicht zu verarbeiten für einen 21-Jährigen.
Ja, meine Eltern halten mich immer so ein bisschen am Boden und sorgen dafür, dass ich im Kopf klar bleibe. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig für mich. Nicht, weil ich das nicht anders schaffen würde, aber einfach, dass die ja, mir das Gefühl geben, dass sie an mich denken und ja, einfach sich nicht wollen, dass ich mich verändere, weil ich jetzt vielleicht eine andere Person oder Persönlichkeit geworden bin.
Es ist eine interessante Unterscheidung. Die Persönlichkeit Flo Wirtz ist mittlerweile deutscher Meister, Nationalspieler. Aber die Person Flo ist immer noch die gleiche wie früher.
Also er hatte schon immer sehr viel Gefühl im Fuß. Also maximal ging mal eine Tasse vom Tisch. Aber die Scheiben, da hat er immer gut getroffen, dass er die nicht kaputt gemacht hat.
Das ist Flos Vater. Er spricht über den dreijährigen Florian.
Sein erstes Übungsfeld war unser Wohnzimmer. Da lagen einfach immer alle möglichen Bälle rum. Und weil das dann zu klein wurde, musste er auf den Fußballplatz. Er hat zwei Jahre bei den Bambinis früher gespielt. Also er hat mit 3 eigentlich schon bei den Bambinis dann mit Juliane zusammen quasi in einer Bambini-Mannschaft gespielt. Und das hat man schon schnell gesehen, dass er irgendwie den Ball schon ganz gut schießen konnte und auch schon gesehen hat, wo ein anderer mit seiner Farbe aufstand.
Juliane ist eine von Flos älteren Schwestern. Von 2018 bis 2023 spielte auch sie für den Bayer in der Bundesliga. Im letzten Jahr wechselte sie zu Werder Bremen. So wie Flo oder Juliane wollen die meisten Kinder in der Region werden. Oder wie ein anderer.
Beautifully done again. That connection's been sweet. The Chilwell and Mount and Havertz is through here. He's round Henderson and he must score. He has scored. Champions League Hero!
2021 schoss Kai Havertz Chelsea zum Champions League-Titel. Mit 21 Jahren, nachdem er vorher 10 Jahre beim Bayer gespielt hatte.
Hallo liebe Bayern 04-Fans. Ich hätte mich am liebsten bei euch persönlich verabschiedet, aber leider ist das nicht möglich. Und ich will mich einfach nur für die ganze Unterstützung und den Support bedanken, die ihr mir und auch meiner Familie entgegengebracht habt. Ich weiß noch ganz genau, als ich damals als 11-jähriger Junge hierher gekommen bin. Und ja, seit 4 Jahren bin ich nun Profi bei Bayern 04. Und ihr werdet immer in meinem Herzen bleiben. Bleibt gesund. Euer Kai.
In Leverkusen war Kai zu einer der größten deutschen Nachwuchshoffnungen gereift.
Chance for Kai Havertz to make it 3-3. Spectacularly done.
Heute ist ein großartiger Tag für unsere Kaderplanung. Denn es ist uns gelungen, Kai Havertz langfristig an uns zu binden. Er steht als der Prototyp für die Nachwuchsarbeit in Leverkusen, hat seine Karriere als Kind hier in Leverkusen begonnen. Alle Experten sind sich einig, dass das einer der ganz großen Spieler in Leverkusen und vielleicht auch darüber hinaus werden könnte.
Die Stimme gerade gehörte Michael Schade, Fernandos Vorgänger. Heute steht Kai gemeinsam mit Flo für die Nationalmannschaft auf dem Platz. Aber so steil der Aufstieg der beiden auch war, so anstrengend war er auch. Gerade in den ersten Jahren, als Kai von Aachen aus pendelte.
Ja, natürlich ist es schwer. Also wir hatten dann einen Fahrdienst, mit dem ich dann eigentlich tagtäglich hier nach Leverkusen gebracht wurde. Es war dann halt immer, ich bin morgens früh 7 aufgestanden und bin halt irgendwann 7 abends dann wieder zurückgekommen. Deine Freizeit hattest du dann auf der Autobahn und musstest dann sogar dann noch im Bus dann irgendwie für irgendwelche Aufgaben lernen oder Hausaufgaben machen oder sowas. Und das war natürlich schon extrem anstrengend, aber meine Eltern wären auch die Ersten gewesen, die dann gesagt hätten, wenn du keine Lust mehr hast, dann kommst du halt wieder nach Hause.
Nach ein paar Jahren wird die Pendelei zu viel. Und Kai zieht von Aachen in eine Leverkusener Gastfamilie.
Irgendwann war es halt so weit gekommen, dass es einfach nicht mehr irgendwie zu vermeiden ging. Deswegen musste man da auch irgendwann mal einen neuen oder den nächsten Schritt setzen, weil ich dann auch oftmals bis 16 Uhr Schule hatte. Also 9 Stunden lang und dann 17 Uhr war es halt das Training. Und da war es halt immer, schaffst du es in einer Stunde nach Leverkusen bei der A4, die da ungefähr jeden zweiten Tag eine neue Baustelle hatte, oder schaffst du es halt nicht? Und dann musste ich halt entweder bleibe ich halt in Aachen und gebe den Traum auf, oder ich ziehe das halt jetzt durch und ziehe dann aus.
Und Schule und Fußball bleiben auch in Leverkusen eine hohe Belastung. Spätestens, als Kai zu den Profis stößt.
Wir hatten halt morgens immer Training in Leverkusen und deswegen konnte ich halt nicht in die Schule gehen. Und da war ich halt ungefähr ein, zwei Mal die Woche nur in der Schule, in der Woche. Und nachmittags muss ich halt alles nachholen. Meine Schwester, meine Mutter haben ja auch die ein oder andere Bio-Hausaufgabe damals dann noch gemacht oder Geografie. Und meine Eltern, meine Mutter hat sich dann auch damals für mich die ganzen Deutschbücher, das eine oder andere durchgelesen, mir dann nur eine Inhaltsangabe geschrieben oder die Hausaufgaben gemacht und sowas. Also das war schon oftmals, ja, habe ich das nicht alleine gemacht, sondern das waren halt wirklich dann meine Eltern, meine Schwester, mein Bruder, die mir dabei geholfen haben.
Und trotzdem kommt Kai an seine Grenzen.
So als 17-Jähriger ist es halt auch noch schwer, wenn man auf der einen Seite so hochgejubelt wird, aber auf der anderen Seite musst du halt als normaler Junge in die Schule gehen. Und ich konnte das halt irgendwie nicht mehr verbinden. Und dann hatte ich aber damals ein gutes Gespräch dann noch mit dem Roger Schmidt, der dann gesagt hat, Kai, zieh's durch, mach das bitte und mach das auf jeden Fall zu Ende. Und wenn das hier halt ein Trainer sagt, dann machst du das halt. Ne? Also,
Kai Havertz schaut. Tor für die Werkself, Kai Havertz ins rechte untere Eck. Cool gemacht, Kuhn Castells da ausgekickt.
Am Ende hat Kai beide Herausforderungen gemeistert. Seinen ersten großen Erfolg mit dem Bayer hatte er schon 2016, als er deutscher Meister mit der B-Jugend wurde.
Das war dann das erste Mal, dass du dann halt schon vor ein paar Zuschauern gespielt hast. Und so als 17-Jähriger ist das natürlich schon was Besonderes, oder 16-Jähriger ist das schon was Besonderes, halt vor so vielen Leuten zu spielen. Und da träumt man halt davon, irgendwann mal in einem Stadion zu spielen. Und dann bist du gegenüber vom Signal Iduna Park, in dem Stadion Rote Erde, glaube ich, war das. Und da sind trotzdem so viele Zuschauer und feuern einen an. Das war schon ein gutes Gefühl.
Einige haben diesen Weg erst noch vor sich. Vor ein paar Tagen fanden die Halbfinalspiele der diesjährigen B-Junioren-Meisterschaft statt. Eine Partie? Frankfurt gegen Leverkusen. Das Hinspiel in Leverkusen endete 2:2.
Das Rückspiel in Frankfurt vor über 2000 Fans. Extrem stimmungsvoll und extrem aufgeladen. Gleich von Beginn an. Zweite Spielminute. Stepanov mit der eiskalten Dusche für Eintracht Frankfurt. Standards, ein Riesenthema in diesem ersten Durchgang. Immer wieder Christian Prenay, der die brachte. Und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit belohnte sich Frankfurt für einen richtig guten, für einen mutigen Auftritt.
1:1 zur Halbzeit. Es ist ein Duell auf Augenhöhe.
Prenay nach dem Seitenwechsel. Keine Wechsel auf beiden Seiten, aber ein Wechsel im Spielstand. Denn Frankfurt übernahm die Führung. Leverkusen auch mit einigen Wechseln, unter anderem Onyeka und Uk. Palpke, der vorlegt. Und Ben Havikost verwandelt zum 2:2.
Unentschieden. Und ohne Verlängerung geht es ins Elfmeterschießen. Die ersten drei Schützen vergeben.
Danach trafen sie alle, bis Naba Mensa kam. Und er machte die Nummer zu. Leverkusen gewinnt etwas glücklich in Frankfurt nach Elfmeterschießen und steht im Endspiel um die deutsche U17-Meisterschaft gegen Borussia Dortmund.
Wir treffen Francis Onyeka, Halbfinalheld und Junioren-Nationalspieler des Bayer.
In Frankfurt, also die Fans, die haben uns mit vielen Bechern beworfen, haben auch unseren Stürmer echt ordentlich beleidigt. Auch mehrere Spieler eigentlich von uns. Wir haben es gemacht, wir sind mitgegangen, haben das Spiel auch am Ende für uns entschieden. Ja, so ein Erlebnis ist auch immer, kann man immer mitnehmen. Ja.
Wir sitzen im Stadion, unter uns der Rasen der Bayer-Arena. Und Francis erzählt das alles mit einem Lächeln. Schon mit 7 Jahren wechselte er unters Kreuz. Und 10 Jahre später trainiert er regelmäßig mit den Profis.
Also wenn ich beim Training von der ersten Mannschaft bin, das motiviert mich noch mehr, wenn ich sehe, wie schnell die Pässe spielen, wie das Tempo ist einfach anders als im Jugendbereich. Das kann dich nur besser machen. Mit was für ein Tempo die spielen. Also ich finde, am meisten ist Chaka, der auffällt. Einfach mit seiner Mentalität, mit seiner Energie auf dem Platz. Das ist wirklich unglaublich. Und ich konzentriere mich, wenn ich im Training bin, oft auf Chaka und Palacios vor allen Dingen. Ich spiele ja auch auf deren Position und man kann wirklich von denen lernen.
Ist es auch so, dass die dich da mal beiseite nehmen und noch mal ein paar Sachen erklären oder so? Oder hast du den Mut, auch auf die zuzugehen dann?
Chaka ist so ein Typ, der kommt oft auch zu jungen Spielern und redet auch mit denen.
Und so ist Francis ganz nah dran, seinen Traum zu leben. Und sieht gleichzeitig jeden Tag im Training, wie hart der Weg dahin noch ist. Wobei sein Traum vielleicht auch ein bisschen anders ist als erwartet.
Mein Traum ist es einfach, meine Familie glücklich zu machen. Mein Vater war immer an meiner Seite, auch meine Freunde, Familie. Und ich will auch meine Gegend, ich will die alle einfach glücklich machen, mit was ich auf dem Platz, also was ich auf dem Platz alles lassen kann. Ich bin in Pfingst groß geworden und da bleiben auch viele Erinnerungen. Ich hatte da auch viele Freunde und ja, für die werde ich natürlich auch am Ball bleiben.
Pfingst im Kölner Osten gilt als sozialer Brennpunkt. 15% Arbeitslosigkeit, fast die Hälfte der Kinder in Armut. Kein leichtes Leben. Und eins, das Francis offenbar nicht vergessen hat. Jetzt steht aber erstmal das U17-Finale an. Gegen Borussia Dortmund, gegen die man in der Liga 4 Punkte aus 2 Spielen geholt hat.
Das ist eine Mannschaft, die dem Gegner wirklich keinen Ballbesitz geben will. Und ja, wir müssen da standhalten.
Aber der Bayer ist vorbereitet.
Ich denke einfach, unsere Einstellung, unsere Mentalität auf dem Platz ist wirklich unglaublich. Also auf dem Platz merkt man wirklich, wie wir eine Mannschaft sind. Ja, wir lassen wirklich alles auf dem Platz und sind füreinander da. Wenn der eine den Lauf nicht machen kann, dann übernimmt der Nächste den Lauf. Und ich denke, das macht uns aus.
Und vor allem er selbst kommt immer wieder mit einem besonderen Selbstbewusstsein.
Ich denke, wenn ich runterkomme, bringe ich im Training vor allem noch meine neue Energie. Also ich denke, ich bin ein unberechenbarer Spieler, weil ich manchmal Sachen mache, die, glaube ich, kein anderer machen würde. Ich helfe der Mannschaft auch mit der Mentalität auf dem Platz. Ich versuche, das Beste aus der Mannschaft rauszuholen, damit wir gewinnen können. Ich mag es auch oft, die entscheidenden Bälle zu spielen oder auch mal selber eins zu machen.
Aber an diesem Tag soll es am Ende gegen den BVB nicht reichen.
Super Ball auf Francis Onyeka. Und erneut Leon Herdes mit einer wichtigen Tat. Es gab viele Lücken da in der Defensive bei Borussia Dortmund. Francis Onyeka, der schon Profiluft schnuppern durfte, zweimal schon im Bundesliga-Kader von Xabi Alonso gestanden. Den Ball macht er nicht rein. 120 plus 1, ganz das Ende der Verlängerung. Und Gianluca Riedl macht den 3:2 Siegtreffer.
Dortmund gewinnt und wird deutscher Meister. Es ist die einzige Niederlage der Bayer U17 in dieser Saison. Bei den Profis derweil geht die ungeschlagene Serie weiter.
Der Arthur, was macht er? Schiebt den Ball rein, schick, verlängert ins Tor!
Boniface läuft an und trifft zur 0:2. Ecke kommt und das 3:0 für die Werksel. Stanisic. Und er trifft. Stanisic, wird er nicht noch ein Tor erzielen? Nee, er überlässt es dem Grimaldo. 5:0 für die Werksel.
Ob Francis irgendwann da unten steht, wird sich zeigen. Denn auch bei besten Anlagen ist der Weg nicht immer klar. Das weiß auch Benny Henrichs, der wie Francis mit 7 zum Bayer wechselte. Und der heute, nachdem er den Sprung in die Werkself geschafft hatte, für RB Leipzig spielt.
Ich glaube, diejenigen, die einen ähnlichen Lauf haben oder Ähnliches durchlebt haben wie ich und den Sprung nicht geschafft haben, die können das sehr gut nachvollziehen. Du gibst eigentlich deine ganze Jugend auf. Bei mir war es so, ich bin von Köln nach Leverkusen gefahren zur Schule. Bin morgens um 17:45 aus dem Haus, um den Bus zu nehmen, zur Bahn zu fahren. Und war dann abends irgendwann um 9 Uhr wieder zu Hause. Ich glaube, das haben viele so durchgemacht.
Und so eben auch Francis.
Ich weiß nicht, ein 14-Jähriger, der morgens um 6 Uhr aus dem Haus geht und abends um 21 Uhr wieder zu Hause ist, mit Bus und Bahn. Ich kenne kaum jetzt jemanden, der das macht, auch in der Arbeiterwelt. Also du schleppst immer den Schuh ganz nur mit und dann noch die Tasche vom Training und läufst dann da als kleiner Junge durch Köln und Leverkusen rum, nur um zur Schule zu kommen und zum Training zu gehen. Das jeden Tag ist schon sehr, sehr viel.
Um den jungen Spielern zu helfen, hat der Bayer ein Teilinternat gegründet. Gemeinsam mit all den anderen SpitzenathletInnen der Bayer Sports Family haben sie hier die Möglichkeit, eine gezielte Zusatzförderung zu bekommen. Angepasst an ihren speziellen Alltag.
Ich glaube, das Gute daran war auch, dass dann die Lehrer auch verstanden haben, okay, was wir durchmachen, wie so ein Tagesablauf ist. Ja, dass sie uns da entgegengekommen sind und auch uns da geholfen haben.
Aber es geht nicht nur um die Schule. Es geht auch um den sozialen Zusammenhalt.
Mit Kai war es auch so, wir sind zur gleichen Schule gegangen. Als wir dann auch bei den Profis waren, hatte ich schon mein Abi und er hatte noch Schule. Dann hat mich von der Schule zu euch abgeholt und wir sind zum Training gefahren. Also so Sachen, wo wir einfach sehr, sehr viel erlebt haben. Und ich glaube, man bekommt das halt von klein auf schon mit, dass es Sachen gibt, die sehr, sehr wichtig sind. Ich glaube, das Halbjahreszeugnis, die besten Spieler wurden ja auch immer ausgegangen in Leverkusen dann. Und Egal welche Jugend, die besten Spieler standen dann immer da. Und es war auch schon mal so ein bisschen so ein Ansporn, auch wenn ich es nie gepackt habe. Aber dann einfach zu sehen, okay, die achten auch auf die Sachen außerhalb vom Fußball. Und das ist schon wichtig im Leben.
Und so ist für Benny auch heute in Leipzig. Jedes Auswärtsspiel in Leverkusen ein Stück nach Hause kommen.
Also wirklich so, dass ich sage, okay, ich bin jetzt wieder da, wo ich früher mit meinen Jungs dann lange fahre, mit meiner Schwester, Familie. Diese ganzen Wege, also auch wenn wir zum Beispiel zum Spiel nach Leverkusen fahren, ich kenne ja alles da. Und dann denke ich mir, warum fährt jetzt hier lang, müssen da lang fahren und so. Also ich habe da schon so, ich sage da natürlich nichts, aber fahre dann auch bei einem Freund von mir im Haus vorbei und so und schicke ihm das dann immer, wenn ich im Mannschaftsbus. Also es ist so, wirklich so dieses Gefühl von, okay, ich bin jetzt wieder hier, ich bin ja 15 Jahre lang da gewesen, diese Strecken immer gemacht und ist halt dann für mich einfach so ein Heimatsgefühl.
Auch wenn mit Leipzig als zweimaligen Pokalsieger und Leverkusen als frischem Meister eine gewisse Konkurrenz da ist.
Meine Mutter hat mir Videos geschickt und hat gejubelt, als ob ich noch bei Leverkusen spiele und gesagt, ich zeig das Jona. Und jetzt, wo es Leverkusen geschafft hat, hat es mich schon gefreut, aber es ist auch so ein Ansporn, dass ich das auch will.
Flo, Kai und Benny waren alle auf dem Sportinternat Leverkusen. Gemeinsam mit heutigen OlympiasiegerInnen haben sie dort ihre Extraschichten gemacht. Steffi Nerius, die Leiterin des Teilinternats, war selbst einst Weltmeisterin und Olympia-Zweite im Speerwurf.
So here now is Nerius, roar from the crowd. No wonder, what a throw! Well, the 67.30 meters. She's won a European title, she's got a silver in the Olympics, and now, after 3 bronze medals, in her 7th final, Steffi Nerius is world champion.
Also wir haben aktuell so 55 Sportler hier im Internat aus 8 verschiedenen Sportarten. Das ist schon so ein kleines Alleinstellungsmerkmal, dass wir die einzige Abteilung sind, die eigentlich mit der Fußball GmbH und der TSV e.V., dass wir da eine Symbiose haben, also dass da die Sportler im Prinzip unter einem Dach sind. Ja, es machen alle Leistungssport, es kriegen alle das Gleiche zu essen, es kriegen alle den gleichen Nachhilfelehrer, hier wird keiner bevorzugt behandelt. Und das unterstützt tatsächlich auch bei der Sache, dass man so ein bisschen bodenständig bleibt. Und eigentlich, man hat noch nichts erreicht in der U17, U19. Und man sieht, die anderen machen auch Sport. Man kann dankbar sein, dass man vielleicht auch schon mal 100, 200 Euro dazu bekommt. Aber man sieht auch, dass die anderen mindestens genauso einen Aufwand betreiben und davon nie reich werden können.
Aber wie sieht denn so ein Tagesablauf aus?
Also wir haben erstmal im Vormittagsbereich, hier haben wir einen Vormittagstrainer, einen Athletiktrainer, wo dann das Vormittagstraining abgedeckt wird. Im Fußball und auch zum Teil im Handball findet ein Mannschaftstraining statt, weil die alle gleichzeitig auch dann diesen Freiblock haben. Dann fahren wir die im Prinzip wieder zurück, also wir bieten schon mal den Shuttle an. Dann holen wir die mittags von der Schule ab, dass die hier ein Mittagessen bekommen. Und entweder, je nachdem wie der Stundenplan ist, ist es ein Kurztag oder ein Langtag, dass wir die wieder zurück zur Schule bringen. Oder sie bleiben hier und dann beginnt unser Nachführprogramm. Dazu kommen, ich sag mal, 98% Lehrer vom Landrat-Lukas-Gymnasium, also von unserer Eliteschule des Sports und des Fußballs, und machen hier den Nachführunterricht. Das heißt, das ist professioneller Nachführunterricht. Das heißt, die haben zum Beispiel Mathe mit dem Lehrer XY morgens in der Schule gehabt und genau der gleiche Lehrer ist dann nachmittags hier im Internat. Und dann sage ich immer ganz gern, schreibt euch auf, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, dass ihr das einfach hier nochmal auffrischen könnt oder nochmal erklärt bekommt in einer 1:1-Situation und nicht in einer 1:30-Situation.
Untergebracht sind die SportlerInnen in begleiteten WGs, Gastfamilien oder eben noch zu Hause. Und am Ende steht neben der sportlichen und schulischen Ausbildung auch die Charakterbildung.
Grundsätzlich schon dieses Miteinander, dieses, ja, einfach seine Persönlichkeit auch weiterentwickeln, gerade auch durch die WG oder auch durch die Gastfamilien, dass sie einfach in ihrer Selbstständigkeit auch immer besser werden. Also, dass man nicht hier permanent den Arsch gepudert gekriegt, sondern dass man irgendwie auch Eigeninitiative ergreift und sein Geschirr selber wegbringt und keine Ahnung. Also, dass man wirklich, ja, so ein bisschen lebensfähig wird und in seiner Selbstständigkeit auch erzogen wird.
In der letzten Folge haben wir mit Simon über Character Scouting gesprochen. Hier merkt man, dass die geforderten Attribute auf und neben dem Platz auch schon im Nachwuchs gefördert werden. Und eins der wichtigsten Elemente dabei ist es, eben nicht nur als Fußballer unter sich zu sein, so wie es im Profibereich im besten Fall auch ist. Alex Ndolo ist Degenfechterin beim TSV, mehrfache deutsche Meisterin und eine von Leverkusens Medaillenhoffnungen bei den kommenden Olympischen Spielen.
Ich persönlich, Teile meiner Reha vor ein paar Jahren habe ich bei den Fußballern im Stadion im Kraftraum machen können, weil die da so ein besonderes Gerät haben, wo man so mit fast Zero Gravity joggen gehen kann und so. Ne? Und wahrscheinlich, wenn ich nochmal nachfragen würde, könnte ich da auch in die Kryokammer. Also da versucht man sich schon gegenseitig zu unterstützen.
Wir sitzen in einem Café am Stadtrand. Ihre Karriere begann Alex in Bayreuth und Bonn, bevor sie 2012 zum Bayer wechselte.
Im TSV waren auch schon damals ganz viele Damen aus der Nationalmannschaft und dann wurde ich tatsächlich klassisch abgeworben. Okay. Aber ich fand es super, weil auch der TSV haben eine fantastische Mischung bis heute aus ganz, ganz vielen regionalen Fechtern und Fechterinnen, die einfach nur Bock haben zu fechten. Und dann hast du aber auch wirklich Hochleistungssport in der Abteilung. Also wir haben da Athleten, die irgendwie in den 80ern Olympiasieger geworden sind, deren Kinder jetzt zum Fechten kommen, ne? Die da irgendwie abends vorbeikommen und dann irgendwie fragen, wie es läuft und so.
Im TSV sind alle anderen Sportarten des Bayer untergebracht. Ursprünglich gehörte natürlich auch der Fußball dazu, bis er 1999 als GmbH ausgegliedert wurde. Die Nähe zum TSV blieb aber auch örtlich bestehen.
Also die Anlage, auf der ich trainiere, die ist direkt neben dem Fußballstadion und da auf der Anlage sind die Basketballer, die Boxer, die Judokas haben da auch eine Halle.
Und überhaupt kennt und schätzt man sich vor Ort.
Also Leverkusen ist eine Sportstadt. Das ist krass. Also ich glaube, in Leverkusen arbeitet man entweder für Bayer und oder macht Sport beim TSV oder schickt sein Kind ins Fußballinternat. Also nee, Leverkusen lebt für den Sport und ich habe es jetzt leider in den letzten Jahren nicht geschafft, aber normalerweise, wenn ich da bei der Sportlerehrung bin, das merkt man auch, da sind alle dabei und da kriegt eigentlich jeder die gleiche Anerkennung.
Wobei national gesehen der Fokus natürlich ein anderer ist.
Was ich ein bisschen kritisiere, ist dieser extreme Fokus der Medien auf den Fußball, weil ich glaube, dass es dem Land als Ganzes nicht gut tut, also der Sportlandschaft nicht gut tut. Weil wenn wir sagen, dass die Bundesregierung nur einen Betrag X irgendwie in den Leistungssport stecken möchte, wissen wir natürlich, dass der Rest über Sponsoren kommen muss. Und man kann aber schwer Sponsoren, jetzt nicht nur für den einzelnen Sportler, aber für Verbände generieren, wenn man sagt so, wir werden nur alle 4 Jahre bei den Olympischen Spielen im Fernsehen übertragen. Sorry, wollt ihr uns trotzdem sponsern? Sagt natürlich jeder Sponsor, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ne? Also dann versuche ich irgendwie in die zweite Bundesliga zu gehen, weil kriege ich ja trotzdem noch irgendwie Fernsehzeiten oder komme da auf ein Trikot, was irgendwie verbreitet wird.
Und so, pardon, müssen vielleicht auch wir uns kurz erklären lassen, welche Art von Schwert Alex da eigentlich benutzt.
Es gibt ja 3 Disziplinen im Fechten, Florett, Säbel und Degen. Und Florett und Säbel sind nochmal sehr, da gibt es ganz viele Regeln noch zusätzlich. Da braucht man das Angriffsrecht und da entscheidet der Kampfrichter teilweise mit, wer jetzt angegriffen hat, wer den abgewehrt hat, wer die Bewegung begonnen hat. Und dann ist es mal, hast du mit dem Fuß begonnen, dann heißt das, dass du da angegriffen hast oder hast du mit dem Arm begonnen. So, und im Degen, was ich mache, ist einfach nur, wer als erstes trifft, hat recht. Punkt. Und das liebe ich, weil das ist halt auch so realistisch. Also du kannst ja auch nicht in einem Straßenkampf sagen, ey, das zählt nicht, du hast nicht angefangen. So, ja, wenn du mir halt auf die Faust fällst, so blöd gesagt, ja, dann habe ich wohl recht gehabt, ne?
Aktuell ist Alex noch in den Vorbereitungen für Olympia. In den kommenden Tagen geht's los. Für Alex die ersten Olympischen Spiele. Und noch dazu unter einer besonderen Flagge.
Wild, weil ich das ja jetzt für Kenia mache. Und halt alles, was ich mache, historisch ist. Also ich war die erste Fechterin auf einem Weltcup für Kenia. Ich war die erste, die in der Afrikameisterschaft teilgenommen hat, habe das Ding dann auch direkt gewonnen. Also dann war das irgendwie wieder Geschichte geschrieben. Jetzt die Olympiateilnahme wird das erste Mal. Also es ist alles immer so, hat nochmal so einen besonderen Touch. Ja.
Bis Herbst 22 hatte Alex noch für Deutschland gefochten. 11 Jahre und 9 Medaillen für Schwarz-Rot-Gold. Aber irgendwann kam da der Gedanke, auch im Geburtsland ihres Vaters etwas aufzubauen. Auch wenn die Entscheidung beileibe nicht leicht fiel.
Es war eher so das Emotionale, ne? Ein System zu verlassen, das man kennt. Mir war klar, dass ich mit dem Bundestrainer nicht mehr trainieren darf, wenn ich das Land verlasse oder ja, den Verband verlasse. Und mit dem habe ich halt 3 internationale Medaillen gewonnen. Ne? Wer Leistungssport macht, weiß, dass so ein Heim- und Bundestrainer, den siehst du öfter als die Eltern, den siehst du öfter als die Geschwister, teilweise öfter als den Partner so oder intensiver, weil man einfach zusammen heult und sich zusammen freut, ne? Und das war schon echt schwer.
Aber in Kenia geht es vor allem darum, nicht sich selbst, sondern einer neuen Generation von Fechterinnen etwas zu ermöglichen.
Aber ich bin mir schon dessen bewusst, weil ich den Verband dort auch mitgegründet habe und mich seit Jahren da schon engagiere und auch bewusst nach Kenia gewechselt habe, weil ich so wusste, okay, diesen Verband, den gibt's und ich kann mich da jetzt noch wahrscheinlich 10 Jahre engagieren und Sachspenden runterbringen, aber wenn ich wirklich will, dass der anerkannt wird im Land und dass sich da was bewegt und dass ich auch so ein bisschen das Sportministerium dazu zwinge oder die Regierung dazu investieren, dann brauchen wir einen Champion, dann brauchen wir jemanden, der Medaillen holt und ne, hinter dem die Leute stehen können. Dann habe ich jetzt halt gewechselt und weiß halt schon, dass das Projekt, den Sport da nicht groß zu machen, aber zumindest mal so zu etablieren, das steht und fällt halt jetzt mit meinen Erfolgen. Ne?
Natürlich hat nicht jeder Fan in Deutschland diese Entscheidung verstanden. Und auch Alex musste sich mitunter hinterfragen.
Das hätte auch echt nach hinten losgehen können. Und ich habe auch in der letzten Saison ganz lange, also ich hatte wahnsinnige finanzielle Probleme dadurch, weil ich bin halt aus der Bundeswehr raus. Also es ist eigentlich ein richtig dummer Move. So, ich war 11 Jahre lang, habe ich mein Haupteinkommen durch die Bundeswehr erhalten. Und jetzt halt nicht mehr, ne? Da ist echt viel Geld liegen geblieben. Ich habe im letzten Jahr meine kompletten Ersparnisse verbraten. Also in einer Saison habe ich einfach alles liegen lassen, weil ich von kenianischer Seite keine Förderung erhalten habe. Der Verband kann es noch nicht, weil die einfach echt in ihren Kinderschuhen stecken und auch noch gar nicht so richtig raffen, was man eigentlich braucht für Leistungssport.
Aber der Bayer ist an ihrer Seite.
Der Verein ist echt fantastisch. Also ich wusste es vorher schon, so dass ich echt in einer guten Abteilung bin. Aber jetzt im Nachgang auch nochmal, ich meine, wir haben im Sommer meistens Vertragsverhandlungen. Und ich habe die Vertragsverhandlungen gehabt und bin rausgegangen. Und so eine Woche später stand für mich fest, ich mach das, ich wechsle. Und dann dachte ich mir so, ja, aber die Verhandlungen, die du geführt hast, waren ja für den Fall, dass du für Deutschland startest, ne? Und dann musste ich jetzt zurückgehen und sagen, so Leute, was machen wir jetzt, ne? Und die haben direkt gesagt, so trägst du weiter das Bayerkreuz? Und ich so, ja klar, ja gut, dann ist uns das egal. Und da war einfach klar so, wir möchten olympischen Sport unterstützen oder wir möchten, dass unsere Vereinsmitglieder an den Olympischen Spielen teilnehmen und an Weltmeisterschaften und eben Leistungssportler, Spitzensportler sind. Gehörst du da weiterhin dazu, dann unterstützen wir dich weiterhin.
Und so trägt Alex bei den kommenden Kämpfen zwar nicht mal den Adler auf der Brust, aber weiterhin das Kreuz. Ein paar Kilometer weiter und zurück im Fußball geht die Saison allmählich zu Ende. Es ist der letzte Spieltag. Und obwohl eigentlich alles klar ist, eine letzte große Aufgabe.
Diese Atmosphäre, man merkt ganz Leverkusen, ist ein bisschen elektrisiert. Und wir sind heute Morgen hierhin gewandert quasi. Man hat die Leute auf dem Fahrrad gesehen, mit Trikots am Laufen, an der Düne entlang. Und es ist einfach diese Stimmung auch um Stadion rum, beim Empfang gegen Bremen. Die Leute waren auf den Straßen, die Leute hängen auch bei uns in Gürteln, die fahren raus, die Schals raus, wo man vorher gar nicht wusste, dass das Bayer-Fans sind. Und ja, man merkt das schon irgendwie, die Saison ist irgendwie was Magisches dabei.
In ein paar Minuten beginnt das Spiel. In knapp 2 Stunden gibt's die Schale. Aber nicht nur das. Es gibt die Möglichkeit, sich in ganz Deutschland unvergessen zu machen. Und jede Niederlage, jedes Scheitern kurz vor dem Ziel, aus den Köpfen zu tilgen. Mit einer Meisterschaft, die größer ist als jede, die es vorher gab. Noch 90 Minuten. Und dann? Ungeschlagen. Unvorstellbar. Noch 2:49 bis zum Anpfiff. Und die gesamte Stadt singt. Denn dieses Spiel gehört den Fans.
Wir stehen zu dir.
Anstoß. Und es dauert keine 5 Minuten, bis die Werkself das Geschehen dominiert. Und nur etwas mehr als weitere 5, bis zum ersten Tor.
Oh, and what a mistake that was, and Boniface has got to score! Oh, calamitous moment for Augsburg. And Kovac.
Adli setzt den Augsburger Torwart unter Druck, der verliert den Ball und Amin legt quer zu Boniface, der nur ins leere Tor schieben muss. Das erste goldene Tor. Und auf den Rängen ist Party. Bis es auf einmal ganz still wird. Minute 19:04. Und Leverkusen schweigt. Eine Gedenkminute für alle, die heute nicht mehr dabei sein können. Die Rufe eben waren keine störenden Fans. Das waren die Spieler, die kurz darauf nachlegen.
And it's the 111th Grimaldo corner of the season. Cosunu was up there. Tah! And oh, Andrich! Two for Leverkusen! They're not going to be denied, are they?
Grimaldos Ecke rutscht durch bis zu Jona am zweiten Pfosten. Der passt hart ins Zentrum. Und Rob vollendet gegen 2 Augsburger mit der Hacke. Es ist das schönste Tor an diesem Nachmittag und das letzte der Werkself in dieser Bundesliga-Saison. Augsburg kommt zwar nochmal zurück, aber das kann die Stimmung nicht bremsen. Und nach einer letzten großen Chance von Hincapié ist Schluss. Die Mannschaft kommt noch mal in die Kurve. Dann ist es soweit.
Auf Grimaldo, Flachpass, und Tor! Und Tor! Und Tor! Und Tor!
Was der Alonso mit uns und mit den Spielern macht, das ist nicht normal.
Bock hat Platz, hat die Geschwindigkeit, geht am ersten vorbei, geht am zweiten vorbei und dann ist das Ding drin! Allein gegen alle!
48 Jahre mache ich da mit.
24 Jahre.
Ich bin seit 40 Jahren komme ich hier hin. Seit 40 Jahren.
Seit ich denken kann.
Taylor über die rechte Seite mit dem Ball. Und das Tor! Und das Tor! Und das Tor!
Wir sind eins. Egal, ob du Spieler bist, Mitarbeiter, Fan, ob du den Rasen pflegst, ob du Ordner bist. Du merkst einfach, jeder ist hier gerade geil miteinander.
Tor Nummer 4! Tor Nummer 04! Florian Wurz! Das Tor zur Meisterschaft!
So, einfach einmalig die Saison. Ne? Das wird nie wieder so passieren. Also, so wie jetzt. Muss er einfach genießen.
Ich habe, glaube ich, 80 Minuten nur geheult.
And the ball breaks! I don't believe it!
We are a family and I think it's our power. That's it.
Da ist ein Stadion voller Erinnerung. Jahrzehnte voller Kindheitsträume. Und jetzt ein Happy End. Mit einem Mal ergibt alles Sinn. All die Niederlagen, all die Enttäuschung adeln diesen Moment. Sie sind ein Teil der Geschichte dieses Vereins und haben so diesen Erfolg noch größer gemacht. Die Schale ist mittlerweile schon vor der Kurve. Und dann gibt Lukas sie plötzlich aus der Hand und reicht sie in die Arme der Fans. Kurz darauf folgt auch das Stadionmikro, die erste Rede als deutscher Meister. Und die gesamte Arena hört zu.
Als wir vor 35 Jahren angefangen haben, diese Szene aufzubauen, diese Atmosphäre in diesem Stadion, heim und raus!
Da ist dieser Verein zwischen Köln und Düsseldorf, irgendwo am Rhein. Und im größten Erfolg seiner Geschichte lenkt er das Flutlicht dahin, wo sein Herz schlägt. Zwei von vier Zielen hat die Mannschaft erreicht, aber zwei Spiele stehen noch an. Und die gibt's in der letzten Folge.
Nach dem Gespräch habe ich zwar nicht gewusst, ob diese so drauf oder in zwei oder in drei Jahren. Also das Gefühl von uns beiden war, dass wir gerne Xabi verpflichten würden.
That's the signs of a great manager. It's the sign, it's the mark of someone who he's never gonna be happy with just doing what is good. He wants to be the best.
Once the ball is rolling, it's time for the players.
Das war Folge 8 von Meisterwerk. Wenn's dir gefallen hat, dann abonnier doch Meisterwerk auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt. Meisterwerk wurde produziert von Bayern 04 und Maniac Studios. Autor und Sprecher Nils Stratmann. Kommentatoren Andreas Mann, Jonas Friedrich und Florian Eib sowie Nico Hartmann und Cedric Pick.
Wenn wir jetzt auf früher zurückblicken, wie hast du da...
Ich glaube, das müsst ihr nochmal machen. Okay. Weil das ist ja, hast du gesagt, offiziell oder?
Unoffiziell, ne?
Echt, hast du inoffiziell gesagt?
Ja,
und? Ich muss das trotzdem nochmal machen, weil ich jetzt nicht schnell. Ich habe verstanden, offiziell eigentlich, das ist ja ein Thema raus.